Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Kapitel 5: Kontextabhängigkeit und Adaptivität von Urteilen. Ein Beispiel: Wer sich schon einmal im Herbst an der italienischen Mittelmeerküste aufgehalten und sich dabei voller Freude in die angenehm um die 20 Grad warmen Fluten gestürzt hat, konnte wahrscheinlich beobachten, dass dieses Verhalten von den Einheimischen eher mit Befremden beobachtet wurde. Keiner von ihnen würde sich bei solchen Temperaturen in das Wasser begeben. Wie kann es sein, dass die Wassertemperatur so unterschiedlich beurteilt wird? Objektiv ist sie ja für alle gleich. Die Antwort lässt sich aus einer klassischen Demonstration von Kontrasteffekten ableiten. Dazu braucht man einfach nur eine Hand für etwa eine Minute in kaltes Wasser halten und die andere gleichzeitig in warmes Wasser. Werden anschließend beide Hände in lauwarmes Wasser gehalten, so fühlt sich das Wasser bedeutend wärmer an der Hand an, die zuvor im kalten Wasser lag, als an der verwöhnten Hand, die zuvor im warmen Wasser lag. Es kommt also immer auf den Vergleich mit einem vorherigen Zustand an. Beispiel Ende. Im Alltag werden Urteilsobjekte eigentlich so gut wie nie isoliert betrachtet und absolut beurteilt. Wie rot ist ein bestimmtes Rot? Um das beurteilen zu können, müssen wir es in Beziehung zu anderen Abstufungen von Rot stellen. In diesem Sinne sind Urteile eigentlich immer als Relativurteile zu betrachten. Zudem belegen beispielsweise viele optische Täuschungen, dass sich die Wahrnehmung von Objekten und Farben in Abhängigkeit von dem Kontext, in dem sie präsentiert werden, dramatisch verändern kann. In diesem Kapitel geht es in erster Linie um Einflüsse auf Urteile, die sich aus dem Kontext der Urteilsaufgabe ergeben. Unter anderem geht es dabei um Aspekte der Gruppierung oder Kategorisierung von Objekten, das wiederholte Urteilen und die Einbettung der Aufgabe in eine natürliche Umwelt. Daneben entstehen aus der Bearbeitung einer Urteilsaufgabe oft Informationen, wie beispielsweise die Leichtigkeit, mit der sie bearbeitet werden kann, die sich ebenfalls auf das finale Urteil auswirken können. Abschnitt 5.1: Kategorisierung. Um die Wahrnehmung ihrer Umwelt zu strukturieren, bilden Menschen Kategorien, wie beispielsweise Schemata. Das Anwenden von Kategorien kann dazu führen, dass Unterschiede zwischen Kategorienmitgliedern für bedeutsamer erachtet werden, als sie tatsächlich sind, in Klammern Akzentuierung. Ebenso werden Mitglieder derselben Kategorie als ähnlicher beurteilt, als sie tatsächlich sind. Das Ausmaß dieses Effekts wird durch kontextsensitive Variationen in der Typikalität der Stimuli beeinflusst. Studienbox: Kategorisierung bei der Linienschätzung. Ein klassisches Experiment von Teifel und Wilkes, in Klammern 1963. In einer bekannten Untersuchung von Teifel und Wilkes, in Klammern 1963, sollten die Teilnehmer die Länge von unterschiedlich langen Linien in Zentimetern einschätzen. In einer Versuchsbedingung wurden die einzelnen Linien ohne zusätzliche Information präsentiert. In einer zweiten Versuchsbedingung waren die Kartons mit den Linien zusätzlich mit den Buchstaben A und B gekennzeichnet, ohne dass es einen Zusammenhang von Linienlänge und der Kennzeichnung gegeben hätte. In einer dritten Versuchsbedingung aber wurden alle kurzen Linien mit A und alle langen Linien mit B gekennzeichnet. Das heißt, es gab eine perfekte Korrelation zwischen Kategorienzugehörigkeit und Linienlänge. In Klammern, siehe dazu Abbildung 5.1 im gedruckten Buch. Studienbox, Ende. Nach der Lernphase wurden die Versuchspersonen entlassen und nach einer Woche wieder ins Labor einbestellt. In dieser zweiten Phase der Untersuchung erwarteten Teifel und Wilkes, in Klammern 1963, dass die Teilnehmer in der letzten Versuchsbedingung die Länge der mit A bzw. B gekennzeichneten Linien systematisch unterschätzten bzw. überschätzten, wobei der Effekt an der Grenze zwischen den beiden Kategorien am stärksten sein sollte. Mit Ausnahme der letzten Vorhersage wurden alle Effekte bestätigt. Insgesamt neigten die Teilnehmer der kritischen Bedingung dazu, die Ähnlichkeiten innerhalb der Kategorie und die Unterschiede zwischen den Kategorien zu übertreiben. Diese beiden Effekte können wiederum auch als Assimilations- und Kontrasteffekte bezeichnet werden. Ähnliche Untersuchungen, zum Beispiel zur Bewertung der politischen Ausrichtung der Beiträge in konservativen bzw. liberalen Zeitungen, führten zu vergleichbaren Ergebnissen. Menschen neigen also generell dazu, Ähnlichkeiten innerhalb und Unterschiede zwischen Kategorien zu übertreiben, in Klammern akzentuieren, sofern die Eigenschaften mit der Kategorienmitgliedschaft korrelieren. In einer Untersuchungsreihe von Krüger und Rothbart, in Klammern 1990, konnte zudem gezeigt werden, dass Akzentuierungseffekte ihrerseits kontextsensitiv sind. Die Teilnehmer beurteilten die Positivität bzw. Negativität einer Reihe von Adjektiven, wobei die Adjektive den Mitgliedern von zwei verschiedenen Gruppen zugeschrieben wurden. In einer Lernphase wurden zunächst deutlich wahrnehmbare Unterschiede zwischen den Kategorien etabliert, wobei eine fokale Kategorie, die von allen Teilnehmern beurteilt wurde, mit einer Kategorie verglichen wurde, die entweder höhere oder niedrigere Werte erzielte. Zum Abschluss der Lernphase beurteilten die Teilnehmer beide Kategorien, wobei es nur zu leichten Akzentuierungseffekten kam. Danach wurde das Experiment fortgesetzt. In dieser Veränderungsphase aber streuten die Stimuli der fokalen Kategorie stärker, während der Mittelwert stabil blieb. Die Qualität der Stimuli der anderen Kategorie unterschied sich nicht von der Lernphase. Bei einer abschließenden Beurteilung ergaben sich im Gegensatz zur Lernphase starke Akzentuierungseffekte, das heißt der Mittelwert der fokalen Gruppe wurde unangemessen niedrig, in Klammern hoch, eingeschätzt, wenn die andere Gruppe höhere, in Klammern niedrigere, Werte hatte. Die Teilnehmer schienen den einzelnen Beobachtungen mehr Gewicht zu geben, wenn sie den Unterschied zwischen den Kategorien vergrößerten, als wenn sie ihn verminderten. Obwohl Krüger und Rothbart, in Klammern 1990, ihr Ergebnismuster lediglich umschreiben, so liegt dennoch die Vermutung nahe, dass die Teilnehmer denjenigen Beobachtungen mehr Gewicht gaben, die in dem Vergleichskontext typischer erschienen. Die Spekulation, dass kontextsensitive Unterschiede in der Typikalität von Stimuli die Urteilsbildung auch bei komplexeren Stimuli beeinflussen können, konnte auch in anderen Untersuchungen unterstützt werden. Abschnitt 5.2 Sequenzeffekte. Informationen, die zu einem Urteil integriert werden sollen, werden häufig in einer Sequenz dargeboten und verarbeitet. Dabei zeigt sich, dass die Reihenfolge der Informationsdarbietung einen Einfluss auf das Urteil ausübt. Zu den bekanntesten Effekten zählen der Primacy- und der Recency-Effekt, das ist die jeweilige Übergewichtung der Informationen, die entweder als erstes oder als letztes dargeboten werden. Andere Arten von Sequenzeffekten entstehen, wenn Menschen ähnliche Stimuli nacheinander beurteilen. Auch hier spielt die Reihenfolge in diesem Fall der Darbietung der Urteilsobjekte eine Rolle. So kann sie Erwartungen auslösen, die ihrerseits einen Einfluss auf Urteile nehmen. Dazu schalten sich bei dem sequentiellen Beurteilen von ähnlichen Objekten automatisch Vergleichsprozesse ein. Sie können wiederum Assimilations- und Kontrasteffekte produzieren. Abschnitt 5.2.1 Reihenfolgeeffekte. Zahllose Arbeiten zeigen, dass die Reihenfolge, in der Informationen dargeboten werden, einen Einfluss auf die Urteilsbildung hat. Eine der klassischen Studien dazu stammt von Asch, in Klammern Vergleiche 1946, der erstmals den Primacy-Effekt darstellte. Er beschrieb einer Hälfte seiner Probanden eine Person als intelligent, fleißig, impulsiv, kritisch, eigensinnig, neidisch, der anderen Hälfte als neidisch, eigensinnig, kritisch, impulsiv, fleißig, intelligent. Die Probanden der ersten Gruppe beurteilten die beschriebene Person durchweg positiver als diejenigen in der zweiten Gruppe. Die Informationen, die am Anfang wahrgenommen wurden, beeinflussten das Urteil der Probanden stärker als die zum Schluss genannten. Daneben berichten zahlreiche weitere Studien aber auch von einem Recency-Effekt. Dieser besagt, dass die zuletzt dargebotenen Informationen das Urteil stärker beeinflussen. Der Recency-Effekt scheint in erster Linie ein Gedächtnisphänomen zu sein, das auftritt, wenn den Probanden komplexe oder relativ zahlreiche Informationen in schneller Folge dargeboten werden. In diesen Fällen erinnern sie sich nicht mehr an die ersten Informationen, die folglich auch das Urteil nicht mehr beeinflussen können. Recency-Effekte treten zudem häufiger auf, wenn die Versuchspersonen nach jeder einzelnen Information ein Zwischenurteil abgeben. Primacy-Effekte werden besonders dann beobachtet, wenn die Beurteilung erst am Schluss abgegeben wird. nachdem alle Informationen gesammelt vorliegen. Belief Adjustment Model. Zur Erklärung von Reihenfolgeeffekten wie dem Primacy- und dem Recency-Effekt wurde von Hogarth und Einhorn, in Klammern Vergleiche 1992, das Belief Adjustment Model entwickelt. Das Modell geht von 4 Variablen aus, die das Zustandekommen des Effektes beeinflussen. Bewertungstyp, Komplexität der Aufgabe, Länge der Informationssequenz und die Konsistenz. Mithilfe dieser Variablen kann eine Vorhersage getroffen werden, wann es zu einem Primacy- und wann zu einem Recency-Effekt kommt. Bewertungstyp. Der Bewertungstyp kann sich in 2 Ausprägungen zeigen. Zum einen, wenn das Urteil mit einem Zwischenurteil in Klammern Step by Step und zum anderen ohne ein Zwischenurteil in Klammern End of Sequence gefällt wird. Im Urteilsbildungsprozess mit Zwischenurteil kann man davon ausgehen, dass die augenblickliche Meinung eines Subjekts eine Art Anker darstellt. Dieser Anker wird durch neu eingehende Informationen angepasst, woraus ein neues Meinungsbild entsteht. Dieses bildet dann den neuen Anker und kann wiederum durch Informationen verändert werden. Aufgabenkomplexität. Die Aufgabenkomplexität unterscheidet einfache von komplexen Aufgaben. Als einfach wird eine Aufgabe definiert, wenn nur ein einziges Item, sei es eine Charaktereigenschaft oder eine Zahl, als Stimulusmaterial verwendet wird. Komplexe Aufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass die Informationsmenge pro Item groß ist oder der dargebotene Stimulus unbekannt ist. Länge der Informationssequenz. Die Länge der Informationssequenz, also die Serienlänge der einzelnen Items. Als kurz wird eine Sequenz bezeichnet, wenn sie zwischen 2 und 12 Items beinhaltet, während eine lange Sequenz 17 und mehr Items umfasst. Konsistenz. Die Konsistenz bzw. die Inkonsistenz der Informationskomponenten beschreibt die Zusammensetzung der Informationen. Sind alle Informationen durchgehend positiv oder negativ, werden sie als konsistent bezeichnet, während Informationen, die aus positiven und negativen Anteilen bestehen, inkonsistent sind. Je nachdem, in welcher Ausprägung und Kombination diese Bedingungen in einer Urteilssituation vorliegen, lässt sich einer der beiden Reihenfolgeeffekte, Primacy- oder Recency-Effekt, prognostizieren. Das Modell sagt beispielsweise für den Bewertungstyp mit Zwischenurteilen vorher, dass ein Recency-Effekt entsteht. Bei einer Bewertungsform ohne Zwischenurteile und damit am Ende der Informationspräsentation soll es hingegen zu einem Primacy-Effekt kommen. Abschnitt 5.2.2 Soziale Vergleiche. Eine wichtige Fragestellung in der Sozialpsychologie des Selbst bezieht sich darauf, welche Informationsquellen Menschen zur Beurteilung ihrer Fähigkeiten und Einstellungen benutzen, wenn kein objektiver Maßstab existiert, an dem man sich orientieren könnte. Eine zentrale Rolle wird dabei dem Vergleich mit anderen Personen zugeschrieben. Die neuere Forschung deutet darauf hin, dass die Konsequenzen sozialer Vergleiche vor allem durch einen Mechanismus selektiver Verfügbarkeit aufgrund von Ähnlichkeits- und Unähnlichkeitsprüfungen hervorgerufen werden. Beginnt man Vergleichsprozesse mit dem Fokus auf Ähnlichkeiten, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Assimilationsurteils in Richtung des Vergleichsstandards. Legt man jedoch den Fokus auf Unähnlichkeiten, ist es wahrscheinlicher, dass Kontrasteffekte zum Standardreiz auftreten. Während sich dieser Ansatz ursprünglich nur auf den Vergleich des Selbst mit anderen bezog, demonstriert die folgende Studie die generelle Gültigkeit des Selective Accessibility Model für sequentielle Urteile. Studienbox. Vergleichendes Urteilen bei Kampfrichtern. Kampfrichter im Kunstturnen haben die Aufgabe, jede Übung für sich möglichst objektiv nach den Wertungsvorschriften zu benoten. In einer Untersuchung von Damisch, Musweiler und Plessner, in Klammern Vergleiche 2006, wurden erfahrene Kampfrichter gebeten, 2 mit Video dargebotene Pferdsprungübungen hintereinander zu beurteilen. Dazu wurde ihnen mitgeteilt, dass die Turner angeblich entweder zum selben Nationalteam, in Klammern Fokus auf Ähnlichkeit, oder zu verschiedenen Teams, in Klammern Fokus auf Unähnlichkeit, gehörten. Während die zweite Übung in allen Bedingungen gleich war, sah die Hälfte der Kampfrichter zuvor eine bessere Übung, in Klammern hoher Standard. Der anderen Hälfte wurde zuerst ein schlechterer Sprung gezeigt, in Klammern niedriger Standard. Wie erwartet, wurde die Benotung des zweiten Turners an den Standard angenähert, wenn der Fokus auf Ähnlichkeiten lag. Das heißt, wenn angeblich beide Turner zum selben Team gehörten. Gehörten die Turner angeblich zu unterschiedlichen Teams trat der gegenteilige Effekt auf, es kam zu einem Kontrasteffekt. Studienbox, Ende. Abschnitt 5.3 Evolutionäre Ansätze. Gigerenzer und Kollegen haben eine Theorie ökologischer Rationalität entworfen, die Urteils- und Entscheidungsprozesse in radikaler Abwendung vom Programm Heuristics and Biases konzipiert. Während letzteres vor allem auf die Fehlerhaftigkeit menschlicher Urteile gemessen an den Standards normativer Entscheidungsregeln, wie zum Beispiel dem Bayes-Theorem, verweist und die Urteile auf den Einsatz von Repräsentativitäts-, Verfügbarkeits- und Ankerheuristik zurückführt, geht die Gruppe um Gigerenzer einen anderen Weg. Statt das Verhältnis von menschlichem Verstand zur Logik aufzuklären, geht es ihr um das Verhältnis zwischen Verstand und Umwelt. Dieser Ansatz wird im sogenannten Adaptive Toolbox Forschungsprogramm umgesetzt, das sich stärker auf die Leistungsfähigkeit menschlicher Kognitionen konzentriert, anstatt auf ihre Fehleranfälligkeit. Dies folgt dem Ansatz von Herbert Simon, der menschliche Rationalität mit einer Schere verglichen hat, deren zwei Blätter, die zur Passung gebracht werden müssen, aus der Struktur der Aufgabenumgebung und den Berechnungskapazitäten des Handelnden bestehen, in Klammern Bounded Rationality. Nur jeweils eines der beiden Scherenblätter isoliert zu untersuchen, helfe nicht zum Verständnis einer scharfschneidenden Schere. Erst die Analyse des Verhältnisses zwischen Kognition und Umgebung helfe zu einem guten Einblick. Deshalb ist es für die Untersuchung von menschlichen Urteilen unumgänglich, die Bereichsspezifität von Denkprozessen zu beachten. Während Versuchspersonen beispielsweise in der klassischen, in Klammern abstrakten Version der Selektionsaufgabe von Wason große Probleme haben, die richtige Lösung zu finden, fällt ihnen das wesentlich leichter, wenn die Aufgabe in einen evolutionär bedeutsamen Kontext eingebettet wird. Zentraler Bestandteil von Gigerenzers Ansatz ist die adaptive Toolbox, der Werkzeugkasten für Urteils- und Entscheidungsaufgaben. Die darin enthaltenen Werkzeuge, in Klammern Heuristiken, müssen schnell und sparsam, in Klammern fast and frugal sein. Eine Heuristik ist nach diesem Ansatz schnell, wenn sie eine Aufgabe in kurzer Zeit löst. Sie ist sparsam, wenn sie dabei mit wenig Information auskommt. Ökologisch rational ist eine Heuristik, wenn sie in der Umwelt enthaltene Strukturen optimal ausschöpft. Ideal ist, wenn dabei auch angeborene oder erworbene Fähigkeiten genutzt werden, auf die zurückgegriffen werden kann. Mindestens drei Klassen von Heuristiken stehen zur Verfügung. Die Rekognitionsheuristik, die Take-the-Best-Heuristik und die Folge-der-Mehrheit-Heuristik. Rekognitionsheuristik. Diese Heuristik hilft in Urteilssituationen, in denen nur sehr wenig Wissen vorhanden ist. In einer klassischen Studie von Goldstein und Gigerenzer, in Klammervergleiche 2002, sollten amerikanische und deutsche Studierende die Frage beantworten, welche Stadt hat mehr Einwohner, San Diego oder San Antonio? Überraschenderweise können nur 62% der Amerikaner San Diego als richtige Alternative auswählen, während es 100% der Deutschen richtig machen. Dafür ist nach Ansicht der Autoren die Rekognitionsheuristik verantwortlich. Wenn man von zwei Städten nur eine kennt, nimmt man diese als die größere an. Tatsächlich hilft diese Heuristik nur den Wenigwissenden. Take the Best Heuristik. Auch hier ist wieder ein Urteil zu fällen, welches von zwei Objekten einen höheren Wert auf einem Kriterium erreicht, basierend auf binären Hinweisreizen. Ob Mannheim mehr Einwohner als Stuttgart hat, kann durch sequenzielles Abarbeiten binärer Hinweisreize, in Klammern hat Bundesligamannschaft, ist Landeshauptstadt, ist Universitätsstadt und so weiter, entschieden werden, indem man die Hinweisreize nach ihrer Validität ordnet und so lange sucht, bis man zum ersten Unterschied zwischen den beiden Objekten kommt, auf dessen Grundlage dann das Urteil getroffen wird. Folge der Mehrheit-Heuristik. Sie ist eine soziale Heuristik und besagt, dass man unter Unsicherheit gut beraten sei, das zu tun, was die Mehrheit der Bezugsgruppe tut. Zeitaufwendige Analysen der Situation lassen sich damit ersparen, vorausgesetzt die Situation ist stabil oder ändert sich nur langsam. Typischerweise handelt es sich in den empirischen Belegen für die adaptive Toolbox um Wissensfragen in einfachen Urteilssituationen, auf die die genannten Heuristiken zugeschnitten erscheinen. Allerdings zeigen gut kontrollierte Experimente, dass die Allgemeingültigkeit dieser Heuristiken in Zweifel zu ziehen ist. Natural Frequencies. Eine der tiefgreifendsten Kritiken des Heuristics and Biases Programms aus der Position von Gigerenzer fußt auf der Behauptung, die von Kahneman und Tversky in zahlreichen Untersuchungen verwendeten Formate zur Darstellung der für eine normative Lösung notwendigen Informationen entsprechen nicht den im Laufe der menschlichen Evolution entwickelten natürlichen Formaten. So setzt etwa die Lösung weit verbreiteter Aufgaben zum Base Rate Neglect die Kenntnis und sichere Anwendung des Bayes-Theorems voraus. Da jedoch selbst formal gebildete Personen mit der Anwendung des Bayes-Theorems Schwierigkeiten haben, fordern Gigerenzer und Hofrasch, in Klammern Vergleiche 1995, die Darbietung der verschiedenen Wahrscheinlichkeitsinformationen in der Form natürlicher bzw. absoluter Häufigkeiten, in Klammern zum Beispiel 10 von 1000 statt 1%. Diese entsprechen sowohl dem Format, in dem der Input des kognitiven Systems normalerweise anfällt. Außerdem ließe sich aus in absoluten Häufigkeiten dargebotenen Informationen auch ohne großen rechnerischen Aufwand eine normativ korrekte Antwort ableiten. Daneben empfehlen Gigerenzer und Hofrasch, in Klammern Vergleiche 1995, auch bei der praktischen Anwendung bedingter Wahrscheinlichkeiten, wie bei dem Mammographie-Problem, die Verwendung einfacher Repräsentationen wie dem Entscheidungsbaum. In Klammern siehe dazu Abbildung 5.2 im gedruckten Buch. So lässt sich der Abbildung auf einen Blick entnehmen, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit, tatsächlich an Brustkrebs erkrankt zu sein, wenn eine Mammographie einen positiven Befund geliefert hat, nicht allzu groß sein kann, nämlich 7,8%. Abschnitt 5.4 Metakognitionen. Aus der Bearbeitung einer Urteilsaufgabe kann sich ein Gefühl ergeben, beispielsweise bezüglich der Leichtigkeit, mit der sich diese Aufgabe bearbeiten lässt. Solche die eigene Informationsverarbeitung begleitende Erlebnisse werden als Metakognitionen bezeichnet. Die Forschung dazu beschäftigt sich zum einen mit der Genauigkeit von metakognitiven Urteilen, beispielsweise der Einschätzung eines eigenen Lernfortschritts. Ein anderes Hauptthema beschäftigt sich mit der Frage, unter welchen Bedingungen sich die empfundene Leichtigkeit von Informationsverarbeitungsprozessen, die sich aus dem Kontext einer Urteilsaufgabe ergibt, auf deren Bearbeitung auswirkt. Studienbox. Falsche Berühmtheit. In einer Untersuchungsreihe präsentierten Jacobi, Woloschin und Kelly, in Klammern Vergleiche 1989, ihren Teilnehmern in einer ersten Untersuchungsphase eine Liste mit Namen unbekannter Personen. In einer zweiten Phase wurden dieselben Namen vermischt mit den Namen weiterer unbekannter Personen sowie den Namen einiger Prominenter erneut dargeboten. Die Teilnehmer mussten lediglich angeben, ob die Namen auf dieser zweiten Liste in Klammern A von einer unbekannten Person aus der ersten Liste stammten oder B von einer in Anführungszeichen neuen unbekannten Person aus der zweiten Liste oder C von einer prominenten Person. Wie erwartet, hielten die Teilnehmer einige der unbekannten Personen von der ersten Liste für prominent, da sie die auf der ersten Phase basierende Vertrautheit der Namen während der zweiten Phase fälschlicherweise als Indiz für den prominenten Status der Person werteten. Studienbox, Ende. Der in dieser Studie dargestellte Einfluss von Attributionsprozessen auf die Gedächtnisleistung bildete den Ausgangspunkt für die theoretische Integration kognitiver Ansätze der Gedächtnispsychologie und ursprünglich sozialpsychologischen Ansätzen der Attribution. Dieses Forschungsthema wird auch als Metakognition bezeichnet. Definition: Metakognition bezeichnet die Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven Prozessen im Sinne von Wissen über Wissen bzw. Gedanken über Gedanken. Definition Ende. Fluency-Effekte. Unter den Konstrukten, die bisher bei der Erfassung metakognitiver Prozesse berücksichtigt wurden, nimmt die sogenannte Fluency kognitiver Prozesse eine prominente Position ein. Definition: Unter Fluency versteht man die Leichtigkeit und Ungestörtheit bzw. Flüssigkeit, mit der kognitive Prozesse ablaufen. Definition Ende. Fluency kann sich dabei sowohl auf die Wahrnehmung, in Klammern zum Beispiel das Erkennen eines visuell oder auditorisch dargebotenen Wortes, als auch auf die Verarbeitung, in Klammern zum Beispiel die mentale Rotation von geometrischen Figuren und auf den Abruf, in Klammern zum Beispiel die freie Erinnerung eines Ortsnamens von Informationen beziehen. Zu den Faktoren, die die Wahrnehmung eines Stimulus erleichtern, zählen unter anderem die Dauer der Darbietung, die Häufigkeit der Wiederholung und die Klarheit der Darbietung eines Stimulus. Da die Fluency von Wahrnehmungs- und Informationsabruferlebnissen jedoch eine eher ganzheitliche Qualität besitzt, sind sich Urteiler über die Ursache subjektiv empfundener Fluency oft nicht im Klaren. Aus genau diesem Grund jedoch bietet es sich an, die Fluency, zum Beispiel von Informationsabruferlebnissen, zu manipulieren und die Auswirkungen solcher Manipulationen auf explizite Urteile über die Merkmale eines Stimulus zu untersuchen. Ein Beispiel für dieses Vorgehen bietet die oben aufgeführte Studie zur falschen Berühmtheit. Feeling of Knowing. Eines der ältesten Phänomene der Metakognitionsforschung stellen Tip-of-the-Tongue-Erlebnisse dar, das heißt Situationen, in denen man meint, eine Antwort läge auf der Zunge. In Untersuchungen zu diesen gegenwärtig als Feeling of Knowing in Klammern FOK bezeichneten subjektiven Urteilen über den Inhalt des eigenen Gedächtnisses beantworten die Teilnehmer zunächst Wissensfragen, die sich auf zuvor gelernte oder allgemein bekannte Sachverhalte beziehen. Wenn ein Teilnehmer eine Frage nicht beantworten kann, wird er gebeten, einzuschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit er die richtige Antwort in einer Forced-Choice-Aufgabe erkennen würde. Danach werden dann verschiedene Antwortalternativen vorgegeben und die Teilnehmer wählen eine Antwortalternative aus. Anhand der Übereinstimmung zwischen der subjektiv wahrgenommenen Wahrscheinlichkeit richtiger Antworten und der objektiv bestimmten Wahrscheinlichkeit richtiger Antworten lässt sich ableiten, inwieweit das Feeling of Knowing auf validen Indikatoren basiert. In einer entsprechenden Untersuchungsreihe testeten Nelson et al. In Klammern Vergleiche 1986 die Hypothese, dass FOK-Urteile die Leistung in Rekognitionstests besser vorhersagen als zum Beispiel die objektive Schwierigkeit allgemeiner Wissensfragen, in Klammern, das heißt die anhand einer Normstichprobe ermittelte Schwierigkeit. Zur Überraschung der Autoren sagten die individuellen FOK-Urteile der Teilnehmer die Leistung in Rekognitionstests zwar besser vorher als die über alle Teilnehmer gemittelten FOK-Urteile zu einer Wissensfrage, als bester Prädiktor erwies sich jedoch die objektive Schwierigkeit einer Aufgabe. Offensichtlich haben Menschen nicht immer einen privilegierten Zugang zu ihrem eigenen Wissensschatz und lassen sich bei der Einschätzung ihrer Gedächtnisinhalte oft von eher wenig validen metakognitiven Urteilen leiten. Judgment of Learning. Eine weitere Klasse von metakognitiven Untersuchungen widmet sich der Frage, inwieweit Menschen ihren eigenen Lernfortschritt akkurat einschätzen können. Erkenntnisse aus solchen Studien sind besonders deshalb relevant, weil Menschen in Lernsituationen oft selbst entscheiden müssen, ob sie bereits einen hinreichend großen Lernfortschritt erzielt haben oder ob sie besser noch eine Weile weiterarbeiten, um das Gelernte zu vertiefen. Eine Reihe von Befunden weist dabei darauf hin, dass Menschen gut beraten sind, ihren Lernfortschritt nicht unmittelbar aus der Lernsituation heraus einzuschätzen, sondern erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand zur Lernsituation. So konnten etwa Dunlosky und Nelson, in Klammern Vergleiche 1994, zeigen, dass die Einschätzung des Lernerfolgs unabhängig von der Lernmethode umso genauer wurde, je größer der Abstand zur Lernsituation war. Koryat, Schäffer und Marjan, in Klammern Vergleiche 2002, konnten zudem in einer Reihe von Untersuchungen zeigen, dass Menschen nach einer anfänglichen Überschätzung ihres Lernfortschritts dazu neigen, den Lernfortschritt zu unterschätzen, den sie durch das Wiederholen des Lernstoffs erzielen können. Zu Lernbeginn neigen sie also dazu, ihren Wissenszuwachs zu überschätzen und mit zunehmender Lernzeit neigen sie dazu, ihren potenziellen Wissenszuwachs durch Wiederholung zu unterschätzen. Ease of Retrieval. Unter den gegenwärtig untersuchten metakognitiven Empfindungen nimmt die subjektiv erlebte Leichtigkeit des Abrufs von Informationen eine Sonderstellung ein, da sie vergleichsweise deutlich und spontan als eigenständige Informationsquelle bei der Beurteilung herangezogen wird. Den ursprünglichen Anstoß zur Auseinandersetzung mit dieser Art subjektiver Empfindungen gab einmal mehr eine Innovation aus dem Heuristics and Biases-Programm von Kahneman und Tversky. In einer klassischen Studie zur Verfügbarkeitsheuristik baten Tversky und Kahneman 1973 ihre Teilnehmer einzuschätzen, ob es im Englischen mehr Wörter mit dem Buchstaben R an erster Stelle gibt oder mit dem Buchstaben R an dritter Stelle. Leichter verfügbar sind die mit R an erster Stelle, in Klammern aufgrund der vorgenommenen alphabetischen Ordnung unseres Lexikons. Daher schätzten die Versuchsteilnehmer die Häufigkeit solcher Wörter mit R an erster Stelle höher ein. Das ist tatsächlich falsch, denn es gibt etwa doppelt so viele Wörter mit R an dritter Stelle, aber Beispiele dafür sind eben weniger gut verfügbar. Obwohl diese Studie inzwischen stark kritisiert wurde, hat gerade die Leichtigkeit des Informationsabrufes das Verständnis metakognitiver Effekte in jüngster Zeit stark befördert. Denn in der Originalstudie von Tversky und Kahnemann, in Klammern Vergleiche 1973, sind zwei qualitativ verschiedene Aspekte des Informationsabrufs konfundiert. Die subjektiv erlebte Leichtigkeit des Informationsabrufs einerseits und die Menge erinnerter Informationen andererseits. Schwarz et Alii, in Klammern Vergleiche 1991, demonstrierten in einer Untersuchung, dass diese beiden Facetten der Leichtigkeit des Informationsabrufs mit ganz unterschiedlichen Implikationen verbunden sind. So sollte die Erinnerung an 6 Episoden selbstsicheren Verhaltens zu einer weniger starken Einschätzung der eigenen Selbstsicherheit führen, als die Erinnerung an 12 Episoden, wenn das abschließende Urteil auf der abgerufenen Informationsmenge basiert. Wenn sich hingegen die abschließenden Urteile primär aus der Leichtigkeit des Informationsabrufes ableiten, dann sollte die Erinnerung an nur 6 Episoden zu einer höheren Einschätzung der eigenen Selbstsicherheit führen als die Erinnerung an 12 Episoden, da die Leichtigkeit des Abrufs mit jeder weiteren Episode abnehmen sollte. Die Ergebnisse von Schwarz et Alii in Klammern 1991 sprechen eindeutig für eine Dominanz der Leichtigkeit des Abrufs. Die Menge erinnerter Episoden schien sich hingegen nicht auf die abschließenden Urteile auszuwirken. Allerdings konnten Schwarz und Mitarbeiter in einer Reihe weiterer Untersuchungen zeigen, dass sich die Effekte zugunsten einer stärkeren Gewichtung der abgerufenen Information umkehren, wenn den Teilnehmern Anlass zu der Überzeugung gegeben wird, dass die erlebte Leichtigkeit des Informationsabrufs auf eine externe Quelle zurückgeht, in Klammern zum Beispiel die Wirkung einer Hintergrundmusik, und somit nichts mit der Häufigkeit von Gedächtnisinhalten zu tun hat. Die Nutzung der Leichtigkeit des Informationsabrufs hängt also von der Attribution dieser subjektiven Empfindung ab.